Was glaubst du denn?
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 Finden wir Antworten in den Heiligen Schriften auf Fragen von heute?
Was glaubst du denn? Wir sind's wieder.
Jutta Lehnert, Theologin.
Und Katrin Wolf, Journalistin und Künstlerin. Und wir suchen Antworten auf Fragen von heute in Heiligen Schriften. Und liebe Jutta, wenn man mit diesen Heiligen Schriften, so wie ich, nicht wirklich aufgewachsen ist, also nicht Konfirmations- oder Kommunionsunterricht hatte, also so von klein auf damit irgendwie dadurch geprägt wurde, dann kennt man diese Schriften nicht, man kennt aber Bilder natürlich. Und gerade ich als Künstlerin immer wieder in der Kunstgeschichte wunderbare Darstellungen von Maria mit dem Kind. Und aber natürlich zum Beispiel auch das letzte Abendmahl, kennen bestimmt ganz viele, Leonardo da Vinci. Das ist, ich finde es unglaublich, es ist 4,20 Meter mal 9,10 Meter. Also ein Wahnsinnsformat, direkt also an die Wand gemalt in Mailand. Und da sitzt ja Jesus mit seinen Jüngern, das ist auch schon mal so ein Wort, was ich komisch finde, das letzte Abendmahl. Nimm uns mal oder gib mir mit diesem Bild eine Geschichte, einen Text, in der ich Orientierung finde. Da lacht sie sich immer kaputt.
Die Evangelien erzählen ja alle, dass das letzte Abendmahl, also das sogenannte Abschiedsmahl Jesu, das hätte im Rahmen eines Pessachfestes stattgefunden.
Was ist das?
Das ist die Feier der Juden, damals und heute auch immer noch, wo miteinander gegessen und auf eine ganz bestimmte Art und Weise miteinander gegessen und getrunken wird. Und dabei wird die biblische Geschichte des Buches Exodus gelesen in verschiedenen Abschnitten. Das Buch Exodus erzählt die Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten. Und aus dem Grund stehen bestimmte Essenssachen auf dem Tisch, ein bestimmtes Brot, Salzwasser für die Tränen und so weiter. Und natürlich immer der Becher der Segnung, die verschiedenen Weinbecher, die da getrunken werden, um an das gelobte Land zu erinnern, wohin man gerät, wenn die Befreiung gelungen ist. So, ich fasse es jetzt mal ganz kurz zusammen.
Ja, okay.
Und die Evangelien beschreiben eben die Jesusgeschichte im Rahmen dieses Abendmahls, im Rahmen dieses Festes und behaupten also die Verhaftung Jesu und die Hinrichtung Jesu und der letzte Abend Jesu mit seinen Jüngern, Jüngerinnen, wäre im Rahmen dieses Festes geschehen. Das ist historisch unwahrscheinlich. Also die Römer hätten wahrscheinlich einen großen Fehler gemacht, wenn sie eine Verhaftung und auch Hinrichtung genau in diesem Festzeitpunkt, wenn sie das hätten.
Ah, das ist der Protest wahrscheinlich.
Das ist schwierig. Also von der Historie her ist es schwierig. Theologisch ist es klasse. Also theologisch ist es ganz toll zu sagen, das miteinander zu verbinden, denn dann beschreibt man den Jesus als Befreier. Also man beschreibt Jesus sozusagen, ruft mit dieser Jesusgeschichte nochmal die Befreiung in Erinnerung. Also die Erinnerung daran, dass Gott nicht will, dass Menschen über andere Menschen herrschen. Egal in welcher Form. Und das wird mit diesem Jesus verbunden. Also diese Erfahrung haben die mit dem Jesus gemacht. Und deswegen wird das so erzählt.
Also sozusagen nochmal erhöht. Also das ist das zweite Mal, dass Gott so etwas wie Befreiung geschehen lässt. Richtig?
Ja, aber verbunden mit dieser alten Geschichte. Also Jesus ist einfach nur eine erneuerte Erinnerung daran, dass Gott die Menschen befreit sehen will. Befreit zur Menschlichkeit, befreit zur Barmherzigkeit und auch an dem Tisch, wo man zusammen ist, befreit zum gerechten Teilen miteinander. Das ist eigentlich damit intendiert. Und oft wird das vergessen, dass das in dieser jüdischen Tradition steht. Also dass Jesus nicht was komplett Neues bringt, sondern er als Jude genau in dieser Befreiungstradition steht. Darum geht es.
Und ist es aber, wenn ich es richtig verstehe, also letztes Abendmahl, Verhaftung, Kreuzigung, dann stirbt er und dann Auferstehung. Diese Auferstehung ist eigentlich die Befreiung aus der Gewalt. Das ist aber natürlich etwas, was für mich jetzt echt schwierig nachzuvollziehen ist mit dieser Auferstehung. Das ist so eine Geschichte, wo man sagt so, naja, okay, Fantasy, oder?
Ja, wir haben jetzt das Problem, dass das eine für uns, die biblische Sprache, eine für uns fremde Sprache ist. Also wir sind eher Berichterstattungssprache gewöhnt und lesen dann den Text so, als hätte da jemand einen Zeitungsbericht oder sowas geschrieben, als sei das ein Tatsachenbericht.
Ja.
So spricht die Bibel nicht. Die Bibel erzählt in Bildern. die Bibel kann menschliche Erfahrungen nur in Bildern erzählen. Ja, also und nicht als, sie kennt unsere kleine, enge Tatsachensprache nicht, weil die Bibel eine Sprache verwendet, die eingreifen will in das Leben der Menschen. Man nennt das auch transformative Sprache. Also die Bibel erzählt so, dass man sofort gebannt ist und sagt, was, so was Tolles ist geschehen, da will ich mitmachen oder das steckt mich an, das begeistert mich. Und kein trockener Tatsachenbericht würde das tun. Also
letztendlich
ja
hat es viel damit zu tun und ich glaube, das ist ja auch das, was die Kunst vermag, dass Bilder letztendlich Menschen auf einer ganz anderen Ebene ansprechen, als jetzt in der Vernunft, wie das Nachrichten oder so tun, sondern tatsächlich etwas in mir öffnen können, ich es vielleicht viel tiefer verstehe und es dann auch wiederum gar nicht unbedingt in Worten wiedergeben kann, aber also weil, auch wenn ich halt, genau, Tatsachensprache sagt mir Auferstehung, also wirklich, wie soll das denn gehen, geht gar nicht. Aber wenn ich es mir natürlich als Bild überlege, ist es eine unheimliche Hoffnung, weil ich dann denke, es ist ja dann nicht zu Ende.
Ja, die Erzählung geht ja so, dass die Frauen haben sich versteckt. Sie hatten natürlich von der Historie her natürlich Angst davor, von den Römern ebenfalls verhaftet zu werden, weil sie gehen ja hin zum Grab, um einen Gekreuzigten, also einen Hingerichteten, die letzte Ehre zu erweisen. Das ist natürlich eine Solidaritätsaktion. Und man hat ja auch immer wenn jemand hingerichtet wurde, hat man aufgepasst, ob Leute sich mit dem Hingerichteten solidarisieren, dann konnte man verhaftet werden. Also das war ja auch ein Ausdruck von Widerstand gegen die römische Besatzung. Also die machen was ganz Mutiges da an dem Ostermorgen. Und dann wird aber erzählt, und das ist jetzt einfach ein Bild, sie kommen an das Grab, und das, was sie belastet hat, der schwere Stein, ist schon weggerollt, nicht? Also das ist ein ganz schönes Bild. Und dann kriegen sie vom Engel, der Jesus ist überhaupt nicht mehr da. Also was sucht der? Den Toten bei den Lebenden bei den Toten. Er ist nicht tot, er ist nicht hier. Geht nach Galiläa und sie werden geschickt. Sie erhalten am Grab einen Auftrag. Und darum geht es eigentlich. Sie erhalten den Auftrag, wieder mit der Jesusbewegung zu beginnen. Da, wo alles begonnen hat, in Galiläa. Geht da wieder hin und fangt die Jesusbewegung wieder neu an. Das erzählt die Geschichte. Also die Auferstehung ist, welche Erfahrung die Frauen genau gemacht haben, erzählt der Text ja nicht. Die Auferstehung, Jesus krabbelt aus dem Grab heraus oder sowas, gibt der Text ja gar nicht wieder. Sondern da ist eine Lücke im Text, sondern was die Frauen als Auftrag bekommen, das wird erzählt nicht. Und das heißt, mit der Befreiung wieder neu anzufangen, die Auferstehung als Befreiungsgeschehen zu verstehen und damit wieder loszugehen, wieder damit zu beginnen. Darum geht es an dem Ostermorgen.
Und wenn ich aber dieses Bild, also was ich jetzt verstanden habe, nicht Nachrichtensprache, sondern Bild, also Auferstehung, Auftrag, was kann ich für mich heute daraus schöpfen oder ziehen?
Also ich glaube zunächst mal, dass ich sehen lerne, wie viel ermutigende Erfahrungen es in unserem Leben gibt. Also aus diesen kleinen Erfahrungen immer wieder neu Mut zu schöpfen und zu sagen, ich habe den Auftrag, diese Befreiung weiterzugeben. Und aus der Befreiung entsteht immer wieder etwas Neues. Nicht aufgeben, dranbleiben. Zu sagen, das ist ja auch schön, am Schluss heißt es nämlich, oh, Furcht und Entsetzen hatte die Frauen gepackt, aber da steht auch das Wort Ekstasis. Also es steht nicht nur Tromos, sondern auch Ekstasis. Und Ekstasis heißt auch etwas wie Freude.
Ekstase.
Genau. Es heißt, also dieser Auftrag, die Befreiung neu zu tun, ist Anstrengung, ist Mühe, kann auch mehr Angst machen, kann auch mich in ganz schlimme Situationen bringen. Aber es hat auch etwas Freudiges. Es ist beides, ja. Und damit endet auch das Markus-Evangelium und sagt, die Frauen, sie liefen weg vom Grab und dann bleibt offen, machen sie das, wozu sie beauftragt sind. Aber natürlich haben sie es gemacht, sonst hätten wir ja heute gar nichts davon gehört.
Stimmt.
Also sie haben tatsächlich davon erzählt, ihre Erfahrungen erzählt. Und das trägt bis heute. Also ich glaube, dieser befreiende Impuls, der sowohl in der Abendmahlsgeschichte liegt, als auch in dem, was vom Grab erzählt wird, in dem Auftrag, die Befreiung wieder neu zu beginnen, das müssen wir immer wieder neu in Erinnerung rufen.
Das ist ein bisschen schon kompliziert, finde ich. Also, weil diese Befreiung hat nichts jetzt unbedingt mit Freiheit in dem Sinne zu tun. Oder kann ich da doch Parallelen ziehen?
Also, das Wort Freiheit wird ja sehr oft gebraucht im politischen Feld, ist aber doch sehr statisch. Das Wort Befreiung ist sinnvoller, denn es zeigt an, dass es Arbeit ist.
Dass es aktiv ist.
Dass es aktiv
ist. Und dass ich aktiv sein muss, um diesem Zustand näher zu kommen. Dieser Ekstase auch.
Ja, Freiheit ist zu abstrakt. Die Befreiung ist das Tun im Kleinen, manchmal auch der Mut im Großen. Aber es ist eine Aktivität und die auch jeder kann. Also jeder kann kleine Schritte der Befreiung mitgehen oder mitempfinden. Also das Freiheit ist immer so ein großes philosophisches Ding. Also
und Befreiung bedeutet einfach auch nicht aufgeben.
Genau. In der modernen Bibelübersetzung, die Bibel in gerechter Sprache, die spricht oft vom Befreier Jesus. Also statt Messias sagen sie, der Befreier Jesus, dem wir angehören. Das finde ich wunderschön. Also das, und das erzählt sofort, ah ja, genau, da gehören wir hin und das ins unser Mittun und unser Mitengagement.
Okay, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich finde, es ist auch herausfordernd, immer wieder selber sozusagen die Zügel in die Hand zu nehmen und nicht aufzugeben, sondern aktiv zu bleiben und immer mir selber klarzumachen, ich kann etwas gestalten und damit ja eigentlich auch jedes Mal ein Stück weiter wachsen. Das bringt mich wirklich zu diesem Thema, dass wir sagen, wir können mutig sein, wir dürfen wütend sein und wir können immer wieder dafür kämpfen, dass wir zu unserer eigenen Befreiung kommen. Also wirklich drei große Themenblöcke, die viel, viel Mut und Kraft geben. Ich danke dir ganz, ganz herzlich und würde sagen, wir bleiben natürlich neugierig.
Weiteres rund um den Glauben findet ihr beim Logo Buchversand.